Hallo, ich bin der Daniel.
Und ich bin der Cebu.
Und ihr hört den Creepy Crib Podcast.
In der heutigen Folge sprechen wir über Reflection in the Dead Diamond und Animale.
Und damit herzlich willkommen im Creepy Crib Podcast Folge 65.
6, 5, Quersumme 11, Quersumme 2.
11, weil wir zwei Einsen sind. Wir sind heute wieder alleine. Letzte Woche hatten wir einen Gast im Podcast, diese Woche sind wir leider wieder alleine. Es tut uns leid.
Oh, ich hab dich gerne für mich allein. Das kannst du deinen multiplen Partnern gleich mal sagen.
Hallo. Die eine hört den Podcast. Grüße gehen raus. 43 Sekunden drin und wir haben schon 80% der Zuhörer vergrault wahrscheinlich.
Was? Nur weil ich besitzergreifend bin? Du gehörst mir, Cebo.
Naja, nachdem du mich vor ein paar Wochen gefragt hast, ob ich deine Milch trinken will.
Lecker. Naja.
Ja. Es freut mich aber, dass die Leute hier eingeschaltet haben, obwohl wir nur zu zweit sind. Ich hoffe, wir haben jetzt keine Michelle-Ultra-Fans, die nur noch kommen, wenn wir mit Michelle reden.
Ja. Wahrscheinlich nicht. Es wäre ein bisschen schwierig mit diesem. Nein, im Sinne von,
Wahrscheinlich gibt es keine Michelle-Fans.
Jetzt haben wir 100% unser Nein, ich hatte gerade den Gedanken, deswegen, kennst du es, wenn man so denkt, was man gerade sagen möchte und dann einem nicht so richtig zuhört und dann sagt man sowas und mir wäre nie aufgefallen, dass es voll unsensibel ist, wenn du nicht was gesagt hättest. Ich wollte nämlich sagen, dass wir wenigstens nächste Woche wieder den Gast dabei haben. Und müssten wir ihn dann überhaupt noch Gast nennen? Das ist noch eine andere Frage.
Nee, ich sehe uns schon in Zukunft Elton auf dem Profilbild austauschen gegen Michelle.
Aber nur den Kopf.
Oh, okay.
Michelle Kopf mit Skelettkörper.
Oder wir legen ihren Kopf in den Schoß von Elton.
Stimmt, er hat seine Hand ja so auf der Maske von Jason.
Ja.
Da machen wir einfach den Kopf von Michelle.
Oh mein Gott.
Oh Gott.
Cool. Sorry an Michelle, wenn du das hörst und dir denkst, so, warum wurde ich in diese Planung nicht involviert? Was reden die da?
Aber du kannst dir jetzt das neue Cover angucken. Nee, naja, das ist ja auch immer ein bisschen schwieriger mit den aktuellen Episoden.
Aber das ist für mich schon sehr schwierig.
Ja, I know. ihr dürft euch nächste Woche in der Classics-Folge wieder auf mehr weiblichen Input freuen, als Cebo alleine bringt.
Sorry.
So, Folge 65. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst nicht, wenn ihr weiter solchen tollen Content haben wollt, wie wir reden schlecht über Frauen, wir trinken gegeneinander unsere Milch, dann folgt uns doch auf Instagram. Heißen wir Creepy Crib Podcast. Oder da könnt ihr uns dann eine Nachricht schreiben und uns darauf hinweisen, wie weird dieses Intro heute war.
Ja, und danach dürft ihr mir gerne schreiben, wie euer Pokémon-Launch letzte Woche lief und dürft uns Fotos und uns da verlinken, weil Daniel das auch ganz sicher alles mitlesen will.
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Aber ja, klar, macht das.
Pokémon-Launch. Ja. Letzte Woche kamen die neuen Pokémon-Karten raus und ich glaube, 400 Euro ausgegeben.
Ich wollte gerade sagen, du hast ganz viele gekauft und die sind in deiner Kiste gelandet.
Nein, die kommen in einen Binder. Die werden alle fein säuberlich einsortiert und nummeriert.
Ach so, ich dachte, du öffnest die erst Ende des Jahres.
Ja, bei denen konnte ich mich nicht zurückhalten.
Ah, okay, ich verstehe.
Bei denen musste ich reingrinden.
Das ist ist schön für den Kapitalismus und die Pokémon-Firma.
Ich habe Plus gemacht am Ende, ja?
In der Theorie.
Wenn ich sie verkaufen würde, ja.
Ja, genau. Wenn du sie verkaufen würdest, weißt du nicht mal. Und davon hat ja auch, ja, das ist ja der Pokémon-Firma egal, weil die machen deswegen ja keine Miese.
Nö, die haben damit gar nichts zu tun.
Ich finde es ja nur, ich meine, ich habe immer so ein, Gott sei Dank bin ich davon losgeworden, ich habe immer so ein Spiel auf meinem Handy gespielt, wo man so rein und dann musste man immer so sammeln, das war so Comic-basiert, dann musste man immer so die Figuren sammeln, dann musste man die verbessern und so. Da war ich wirklich fiebertraummäßig hinterher, jeden Tag zu spielen und die Challenges und so Candy Crush-mäßig, aber halt nicht Candy Crush. Und da habe ich auch Geld für ausgegeben, wo ich dann so nein, dann denke, Digga, warum? Warum? Dass die Marktwirtschaft hat derbe gemarktwirtschaftet in dem Moment, wo ich nur so denke, they got you, girl, they got you. Aber ist ja, ist gut, ist ein Hobby, kann man 400 Euro für ausgeben.
Ich sag immer, ich könnte auch drogenabhängig sein, also habe ich meine Sucht besser gewählt.
Voll, können sie auch 400 Euro spenden ans Tierheim, aber...
Oder an den Creepy Crypt Podcast.
Genau, dann könnten wir endlich bezahlt werden. Aber es geht ja anscheinend nicht so schlecht, deswegen alles gut. Wir leben.
Wir leben.
Dann haben wir jetzt auch unsere Kapitalismuskritik hinter uns. Schreibt uns doch eine E-Mail, wo euch der Kapitalismus erwischt hat, an kontakt@creepycrypt.de. dann können wir uns alle darüber wundern, wo wir komisch Geld ausgeben, wo es komplett unnötig ist.
Ich liebe Geld ausgeben, vor allem für Filme. Ich liebe es auch, Filme zu kaufen, ne? Physische Medien sind das Geilste. Schade, dass wir hier in dem Format sind, wo wir über Kino-Releases sprechen. Mal gucken, ob ich mir einen davon im Home-Entertainment kaufen werde, aber Filme kaufen ist eins der geilsten Gefühle, die man hat. Kauft mehr Filme.
Ich meine, Kino im Geld, Geld im Kino ausgeben ist ja auch Filme.
Leute, kauft halt immer ein Popcorn und ein Getränk. Selbst, also... Soll ich mal
sagen?
Die haben
auch schon die Eintrittskarte gekauft, aber ja, sag was.
Ja, nein, aber ich selbst wenn ich umsonst ins Kino gehe, kaufe ich immer noch eine Cola, weil ich mir denke, so, ja, besser als nix. Besser als
voll.
Nix. Kauft
voll.
Cola, also, kauft euch was Nettes, hört auf, den Scheiß reinzuschmuggeln. Ja, es ist teurer im Kino, aber es ist noch teurer, wenn ihr Filme gar nicht mehr gucken könnt.
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal für einen Kinobesuch bezahlt habe. Und ich kaufe auch immer vor allen Dingen ein Getränk. Ich kaufe dann immer gerne Cola oder was auch immer. Weil, ja, ich bin auch so. Ich kann ja auch so umsonst in so andere Kinos gehen. Und da habe ich dann auch immer ein super schlechtes Gewissen. So, oh, es tut mir leid, dass ich diesen Platz belege. Und deswegen kaufe ich dann immer was. Aber auch wenn ich nicht wenn ich nicht umsonst ins Kino gehen würde, das ist der wichtigere Umsatz. Und da ich da arbeite, unterstütze ich das voll. Es tut mir leid, dass es so teuer ist, aber das ist halt...
Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, was eure Lieblings-Snack- und Getränke-Kombo im Kino ist.
Ich wette mit dir, das meiste davon sind Nachos.
Ich bin gar kein Nacho-Freund. Bei mir muss immer gemischtes Popcorn sein und... eine zuckerfreie Cola, außer sie haben Fritz, dann nehme ich immer eine Honigmelone. Fritz Honigmelone ist so geil.
Ja,
das ist meine Dream-Kombi.
Ich bin auch kein Nacho-Guy. Ich finde, das Blöde an Nachos ist, dass sie ohne Käsesoße oder was auch immer das die scharfe Variante ist, die ich im Leben nicht essen könnte, halt nach nichts schmecken. Das ist ein bisschen doof. Ich mag Sachen, die ohne Soße gut schmecken.
Aber das ist crazy. Ich liebe Dinge, wenn sie in Soße so richtig ertränken, so richtig schwimmen.
Das hatten wir schon, ne? Mein Essen darf Soße nur berühren.
Nee, also letztens habe ich mir Pommes mit Bratensoße gemacht, Alter, und die mussten auch schwimmen da drin. Schwimmen.
Das war meine Großeltern, die sind aus dem Saarland. Ja, meine Eltern sind Geschwister. Die haben da gelebt und ich habe die im Sommer immer besucht. Da gab es so eine Currywurst, die halt in so einem hohen Becher drin war. Und der Becher war halt voll mit Soße.
Boah, geil.
Du musstest da sozusagen drinne nach der zerschnittenen Wurst fischen. Und das war die beste Currywurst, die es jemals gab. Aber ich meine, das ist auch, ne, keine Ahnung, sehr verwischt, weil es so Sommer für mich war. Sommer war immer Currywurst, jeden Abend Currywurst, weil diese
Bude. Jeden Abend Currywurst.
Ja, halt wirklich, ist kein Witz, es klingt total crazy, aber wir sind jeden Abend dahin gegangen und haben Currywurst, weil die war so fucking lecker. Deswegen, jeden Abend Currywurst und Pommes. Die konnte man dann halt auch so geil in die Soße tunken, aber ich würde sie nicht da drin schwimmen lassen, weil dann wären sie zu soggy.
Oh, geil. Jetzt habe ich Bock auf eine Currywurst.
Ja, ich auch.
Mm.
Ich war diese Woche auf der Premiere von Springsteen, Deliver Me From Nowhere, und da war auch Jerry Allen White und ich habe ihm die Hand geschüttelt, Humble Brag. Und da gab es Currywurst, die war nicht gut.
Also Berliner Currywurst?
Ja, aber es war halt, also das Krasse, es war halt in so einem echt, ich nenne jetzt nicht das Hotel, aber es war so ein High-Class-Hotel und die Currywurst war echt ass. Die Würstchen waren so viel zu hart. Ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben.
Wie kann man denn Würstchen hart machen?
I don't know. Die haben sie, glaube ich, zerschnitten und dann nochmal in den Ofen getan oder sowas.
Damit es
warm bleibt.
Why
oder?
Would you
ich
do that?
Keine Ahnung. Und dann war da also Ketchup drauf. Das war nicht sehr lecker.
That's crazy.
Ich habe trotzdem zwei gegessen, because es war umsonst.
Einem geschenkten Gaul und so, ne?
Ja, richtig.
Das müssten wir eigentlich vor jeder Podcast-Folge sagen. So, hey, wir haben die Filme übrigens umsonst geguckt und einem geschenkten Gaul schaut man ja nicht ins Maul, deshalb der Film war gut.
Der Film war richtig toll. Die Firma, für die ich arbeite und das Kino, in dem du das machst, die haben für die Filme bezahlt. So ist es nicht.
Ja, aber ich ja nicht.
Nee, Gott sei Dank.
Gott sei Dank musste ich nicht für die Filmrechte bezahlen.
Es wäre teuer, nein. Wir sollten einen Verleih aufmachen, wo wir Horrorfilme rausbringen. Es gibt so viele kleine Verleiher, die so aus einzelnen Menschen bestehen. Wir wären schon zwei Menschen und dann könnten wir Horrorfilme rausbringen.
Oh mein Gott. Ich sehe uns da.
Oder? Voll.
Ich wurde auch gestern in der Creepy Crypt, am Samstag, nee, so Samstag. Ich sage auch manchmal mittwochs, ich sage manchmal in der Creepy Crypt so, ja, jeden Mittwoch. Und ich so, nein, jeden Samstag, ich komme so durcheinander mit allem. Am Samstag wurde ich auch gefragt so, ja, wie macht ihr das denn? Ich würde gerne auch meine eigene Kinoreihe veranstalten. Wie kommt ihr denn da an die Filmrechte und so? Und ja, wir machen einfach unseren eigenen Verlauf. Und dann sage ich, hey, klar, melde dich hier bei meinem Partner Daniel, der verkauft dir die. Natürlich nur die geilsten Schinken.
Wir würden aber nur Home Entertainment machen, nicht Kino.
Scheiße.
Entschuldigung. Kino ist, glaube ich, way too complicated. Ich meine Home Entertainment. Wir würden nur Home Invasion. Aber wir könnten die dann natürlich trotzdem in der Creepy Crypt zeigen, logischerweise.
Richtig.
Ja. Ja, das schon. Genau. Egal. Der Creepy Crypt Verleih. Soon, coming soon. Stell's dir mal vor.
Ich stell mir vor.
Musst du dir bald nicht mehr vorstellen, wenn es Realität. Nein. So.
Wir Folge verlegen 65. dann übrigens auch nur auf VHS, ne?
Oh. Halt wirklich.
Der Creepy Crypt Retro Video Store.
Ich wollte ja anfangen, aber ich bin gerade so im Retro-Fieber. Ich bin diese Woche einem Audiokassettenclub beigetreten. Die bringen jeden Monat eine Kassette raus, wo die so ein Mixtape von verschiedenen Leuten Musik draufpacken, aber eher so super unbekannte Leute, logischerweise. Das heißt, ich kriege jetzt jeden Monat eine Audiokassette. Das heißt, ich muss mir jetzt eigentlich einen Walkman kaufen.
Hast du
definitiv
keinen?
Nein, ich habe keinen Walkman. Ich habe halt für zu Hause ein Kassettengerät, das aber so klein und kompakt ist und das gilt, kann man auch als Bluetooth-Box benutzen, bla bla bla.
Ich habe einen Walkman.
Ich habe keinen Walkman, nee.
Die gibt's gar nicht mal mehr so teuer.
Ja, nee, klar, also die kann man ja auch mittlerweile eben neu kaufen. Das ist
ja, meiner ist komplett verrückte. Neu. Banger-Teil.
Ah, der ist komplett neu. Ja, es gibt so, ich habe schon einen im Auge. Aber ich wollte mal gucken, weil ich hätte gern, dass man da Bluetooth-Kopfhörer anschließen kann. anschließen. Du weißt schon, was ich meine.
Jetzt wird's schwierig, ja. Jetzt willst du richtig Retro, aber nicht so richtig Retro.
Ich habe einen gefunden, wo das geht.
Aber wie cool wäre das, wenn du so olle Kopfhörer von damals, so diese flachen Runden und dann so mit so einem Kabel und dann am Gürtel an der Seite fest angesteckt. Das wäre schon cool.
Den einen, den ich gesehen habe, da ist es, glaube ich, so, dass sie diese Ollen mit dem, ne, die du gerade beschrieben hast, als Bluetooth-Kopfhörer mit dazugeben. Aber egal. Ich bin jetzt wieder auf Kassetten. Ich muss jetzt wieder auf den Flohmarkt, wo ich die ganzen Hörspielkassetten her habe. Und ich kaufe mir jetzt doch demnächst. Ich glaube, ich kaufe mir so eine TV mit Videokombi, so wie Michelle sie hat. Dann kann ich den.
Ich glaube, du wurdest von Michelle gebissen letzte Woche und seitdem bist du so wie so ein Vampir.
Kassetten, egal analog. In welcher Form. VHS Audio. Genau, so ist es.
Die Nacht der analogen Toten.
Wir können jetzt nur noch Filme bei den Classics besprechen, die ich auf VHS kaufen kann.
Ja, ey, es gibt so ein, wie heißen die, Retro-Video, irgendwas, bla bla bla, auf Instagram. Die verlegen nur so ganz komische Horrorfilme auf VHS. Das ist so eine geile Firma. Ja, da kannst du mal reinballern. Wir dir ein paar kaufen.
Ja, 400 Euro, let's go.
Die haben auch Necromantik letztens verlegt.
Okay.
Oh, von Jörg Buttgereit. Lang habe ich den nicht, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich vermisse ihn langsam ein bisschen.
Jörg Buttgereit oder Nekromantik?
Jörg Buttgereit.
Okay. Ich das erzählt, dass er bei diesem Institute of Horror in London.
Ach so, doch, das hast du mir erzählt.
Ja, habe ich. Ne? Ja, ja. Egal.
Ich weiß nicht, ob du es im Podcast erzählt hast oder du hast es erzählt. Naja.
Ach so, meinst du, wir reden doch sonst nie?
Ich weiß es nicht. Das ist schwierig.
Naja, egal. Es ist wahrscheinlich eh vorbei, wenn ich das jetzt erzähle dann, und das findet gar nicht mehr statt, dann macht es doch auch gar keinen Sinn, oder?
Nee.
Warte, ich guck mal ganz kurz, ob es schon stattgefunden hat, und wenn es noch nicht stattgefunden hat, dann mache ich kurz Werbung dafür. Hier ist der Autumn Schedule. Nee, ist vorbei.
Scheiße, ihr habt Pech gehabt.
War schon, es tut mir leid.
Tja.
Egal. Kann man trotzdem sich immer gerne angucken. Das Miskatonic Institute of Horror Studies ist in London, aber die machen auch so Online-Kurse, wo man dann, bei so einer Vorlesung online dabei ist, das ist immer sehr unterhaltsam und man lernt viel und man kriegt auch so Filmideen, weil die reden dann natürlich so über Referenzfilme und so, und da habe ich schon viele Sachen entdeckt, wo ich so dachte, krass, das muss ich mal gucken, und dann habe ich es tatsächlich auch geguckt. So, yes. Würde ich nur empfehlen. Und als ich letztes Mal in London war, hatten die tatsächlich auch eine Vor-Ort-Lesung, weil das haben die vorwiegend früher gemacht, bevor Covid kam. Und war auch bei so einer Vor-Ort-Lesung, da ging es um True Crime.
Aha.
Ja. Das fand ich auch sehr witzig, weil ich so dachte, na toll. Das eine Thema, das mich wirklich nicht interessiert.
Ey.
Ja, ja, da kommen wir noch zu in der Home Invasion, Girl.
True Crime? Oh, nee. Ach, Digga, nee. Oh, nee, hör auf.
Aber um dahin zu kommen, sollten wir heute erstmal mit unserer regulären Episode anfangen.
Ja, bitte.
Wir haben jetzt irgendwie eine halbe Stunde geredet.
Ist auch wichtig.
Ja, ist auch wichtig. Weil wir besprechen ja heute zwei Filme, nämlich Animale und Reflection in a Dead Diamond. Ja, es ist eine komische Episode. I don't know. Animale ist auch tatsächlich schon länger in den Kinos, also seit dem 25. September. Ich hoffe, irgendjemand von euch hat die Chance genutzt. Vielleicht habt ihr auch noch die Chance. Guckt mal in eure Kino, in der Umgebung, vor allen Dingen in die kleinen Programmkinos oder so, ob ihr da noch Animale findet von Emma Baniston, die hier Regie geführt hat und zusammen mit Julie Debiton, keine Ahnung, oder Spanisch, nee, Französisch, die sprechen Französisch. Julie Debiton das Drehbuch geschrieben hat. Und genau, da spielt Ulaya Amamra die Hauptrolle. I butchered her name, I guess. Und ja, da geht es um, ich fand die Prämisse ganz nice, weil es ist sozusagen ein Werstier-Film.
Werbull, ja. So hätte er eigentlich heißen sollen.
Eigentlich schon.
Das wäre der bessere Name gewesen.
Ja, wahrscheinlich. Mist. Aber genau. Wie fandest du Animale?
Also ich musste erstmal lachen, als ich das Poster gesehen habe, weil das Poster ist
welches?
Ja so ein, da sieht man das Auge von dem Stier mit der Reflexion von ihr im Bildschirm und das hat mich sehr, sehr krass an Loop Track aus unserer Home Invasion 3 aus dem September erinnert, weil das exakt das gleiche
Stimmt.
Cover ist. Ich fand den ganz nett, sagen wir es mal so. Ich bin jetzt nicht, also ich mag's nicht, wenn sexuelle Gewalt irgendwie als Plot-Device benutzt wird. Ich finde das immer so ein bisschen und auch dieses eine Frau muss gegen die Macho-Community aufstehen und dann ist eben dieser, ja, I don't know, ich finde das ein schwieriges Thema und ich bin da so ein bisschen, ja, abgeneigt ist, glaube ich, das beste Wort davon, wenn das in Filmen immer so genutzt wird. Und ich meine, immerhin hatte man hier den das Glück, dass das auch von einer Frau directed wurde. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Ich fände es tatsächlich noch furchtbarer, wenn Männer sowas machen. Aber es ist so ein bisschen, ja, nicht mein Cup of Tea gewesen. Und den als Body-Horror zu bezeichnen, ist ja auch schon nicht so ganz richtig, würde ich sagen.
Also ich meine, er hat vorwiegend so diesen Body-Horror-Stempel, weil alles nach Substance jetzt einen Body-Horror-Stempel bekommen hat. Das ist jetzt halt so.
Das Substantification, ja.
Ja, es ist halt wirklich so, wenn irgendwas so ein bisschen komisch ist, dann ist so Body-Horror. Also ich habe ja vor kurzem Alpha geguckt mit Julia Ducournau und die war ja auch da und auf so einem Filmgespräch, bla bla bla. Und die hat ja auch dieses Body-Horror-Label, weil ihre ersten beiden Filme halt sich so ein bisschen damit beschäftigt haben. Und es ist jetzt halt schwierig, dass sie das loskriegt. Und bei ihrem neuen Film kann man halt wirklich nicht sagen, dass es Body-Horror ist, aber trotzdem benutzen manche Leute immer noch dieses Label. Und ja, das ist halt, ne, das ist heutzutage populär. Body-Horror. Lass uns Body-Horror machen. Aber hier passt es nicht wirklich gut. Und ich meine, ich bin da voll auf deiner Seite. Vor allen Dingen ist es schwierig, sexuelle Gewalt als Plot-Device zu benutzen, wenn du die Leute nicht vorwarnst, dass das da drin vorkommt, weil das natürlich schon ein bisschen schwierig ist. Also ich meine, ich hatte keine Ahnung, dass es darum geht. Es ist schnell, also ich weiß nicht, ob sie in dem Film versuchen, das zu verstecken, aber es wird ja erst in Anführungsstrichen am Ende aufgelöst, aber es war halt für mich ziemlich schnell klar, was da passiert ist in dieser einen Szene. Ich bin ja auch kein großer Fan von Rape-Revenge-Filmen, aber halt vorwiegend von so alten Rape-Revenge-Filmen wie Ich spuck auf dein Grab oder dieser Film von Wes Craven, den wir vor kurzem angeguckt haben.
Diesen einen.
Last House on the Left, ja. Genau, ne? Weil, ja, die sind halt von Männern gemacht und die sind halt vor allen Dingen auch ein bisschen krasser. Hier, ja, ist ja auch die Gewalt sehr weh. Also nicht die sexuelle Gewalt, sondern die normale Gewalt sehr.
Ich finde es halt schwierig, wenn man sagt, eine Frau kann erst diesen Schritt machen, sich gegen männliche Dominanz aufzustäuben, nachdem ihr sexuelle Gewalt zugefahren ist. So, als ob die nicht genug Gründe hätten, mal so komplett Crash-Out zu gehen. Und ich meine, ich finde, dass die Message dahinter, sich gegen eben diese männlich dominierte Gesellschaft und auch diese Macho-Gesellschaft aufzustellen, ja richtig gut. Aber muss eine Frau dafür jedes Mal missbraucht werden, bevor sie das schafft und macht? Das ist halt schwierig.
Aber da fand ich hier tatsächlich die Parallele, die sie da gezogen haben, ganz gut, weil in dem Film, ich glaube, einmal oder mehr als einmal erwähnt wird, dass Stiere erst angreifen, also nicht angreifen, normalerweise Menschen nicht angreifen würden, sondern das nur machen, wenn sie einen Grund dafür haben.
Ja eben, braucht eine Frau erst diesen Grund, um sich zu wehren, wenn es genügend andere Gründe gäbe, sich aufzuregen. So. Ah, ich meine, ja.
Ja,
man hätte es ein bisschen anders machen können, finde ich.
Ich finde halt, also ich meine, das sieht man jetzt natürlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, man sieht da ja nicht so viel, das passiert ja relativ schnell, aber ich finde halt, sie ist ja eigentlich ganz gut integriert in diese männerdominierte Stierkampfgesellschaft. Weil sie macht da mit, niemand ist irgendwie komisch, sie ist mit denen in einer Umkleide, was ja auch irgendwie das zu Normalität macht. Das fand ich halt eigentlich ganz gut, weil eigentlich sieht es ja nicht so, also klar, wenn die Stierkämpfe dann sind, dann ist sie schon ein bisschen zurückhaltender, aber ich glaube vorwiegend, weil sie halt ihren Vater und ihren besten Freund irgendwie als schlechtes Beispiel sieht und Angst davor hat, dass ihr sowas passiert. Aber ich finde, es ist eigentlich ganz, sie ist ja eigentlich jetzt nicht, sie muss jetzt nicht kämpfen. Das ist normal, da sind jetzt nicht Männer, die sagen, du solltest keine Stierkämpferin sein, das ist nichts für Frauen. Außer ihre Mutter vielleicht, aber weißt du, deswegen eigentlich ist sie ja ganz gut integriert und hat gar keinen Grund zu rebellieren. Und deswegen greift sie erst an, wenn sie einen Grund hat.
Ja,
aber in normaler Weise würde ich dir natürlich recht geben, aber halt nur, wenn die Ungerechtigkeit auch dargestellt ist. Nicht, wenn man.
Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall.
Ja,
ich finde, wir sollten uns nur so nach all der Zeit, nach all diesen Rape-Revenge-Filmen vielleicht mal was Neues ausdenken.
Ja, also ich meine, es ist nicht verkehrt, dass die so eine Geschichte immer wieder erzählt wird, weil es ist halt leider weiterhin Realität. Es ist ja nichts, was plötzlich weggeht.
Leider.
Ja, deswegen. Und wenn es, wie gesagt, du hast es ja schon gesagt, wenn es eine Frau erzählt, ist es ja auch
legitimer, als wenn es ein Mann macht, ja.
Genau.
Das ist immer, ich gucke immer erst, okay, wer hat den Film directed, war es ein Mann oder eine Frau, und dann entscheide ich, ob es Sympathiepunkte gibt oder nicht. Das ist ja auch mein größtes Problem mit den Grady Hendrix Büchern. Ich liebe ja die Bücher von Grady Hendrix, aber er schreibt immer über Frauen, da denke ich mir so, okay, schwierig. Und in dem einen Buch von ihm gibt es auch eine Sexual Assault Szene, die sehr detailliert ist, wo ich mir dachte, okay, muss das jetzt sein? Muss das jetzt sein? Das ist so mein einziger Kritikpunkt an ihm und ich liebe seine Bücher so sehr.
Ja, das ist halt, ne? Also wenn du mal so drüber nachdenkst, die Horrorfilmgesellschaft ist ja, Horrorfilme sind ja im Allgemeinen halt, es gibt das Final Girl, es gibt ja gar keinen Final Boy, ne? Es gibt das Final Girl, das ist ja sehr verbreitet, aber trotzdem ist es halt vorwiegend von Männern gemacht worden und es ist ja auch vor allen Dingen die 80er sehr sexualisiert, sehr viel nackte Haut, sehr viel Brüste, die man sieht und so. Deswegen, ja, ist vielleicht ganz gut, wenn wir die Geschichte nochmal umerzählen, aber diesmal aus der Sicht von Frauen. Und wenn
glaubst
du dann einen Final Boy hast, so wie in Nightmare on Elm Street 2, dann wird's halt gleich schwul.
Mann, ich wollte gerade sagen, was wäre denn, wenn Heather Langenkamp im ersten Nightmare gestorben wäre und Johnny Depp mit seiner Flamboyant Art den Final Boy geworden wäre.
Ja, der wäre dann nur noch in so Crop Tops rumgelaufen, den ganzen Film.
Ah, ohne Witz, ne? Ich finde das so schade, dass wir uns als Gesellschaft von Crop Tops bei Männern wegentwickelt haben. Ich finde das so hot. Das ist so hot, das ist furchtbar. Oh, also nicht Johnny Depp, den mag ich nicht. Aber
hey, du kannst nächsten Sommer die Crop Tops wieder zur Mode machen.
Ja, ich würde, wenn ich mit meinem Körper zufriedener wäre.
Ja, aber dann kannst du zwei Sachen auf einmal machen. Crop Top zurückbringen und Body Positivity ausstrahlen.
Nee.
Na toll.
Ich muss eins von beiden erstmal fixen. Das Body Image oder Punkt.
Deine Einstellung dazu.
Ja, nee.
Okay. Naja, wie du meinst.
Vielleicht verwandle ich mich auch einfach in einen Stier.
Das wäre super. Ja, ich kann dir mal ganz kurz sagen, um was es in Animale geht. Nämlich um die 22-jährige Nejma, die trainiert hart, um allen Vorurteilen der männerdominierten Szene zum Trotz den örtlichen Stierkampfwettbewerb zu gewinnen. Als sie nach einer Feier schwer verletzt wird, bemerkt sie beunruhigende Veränderungen. Legenden über einen wilden Stier, der junge Männer tötet, versetzen die Gemeinschaft in Angst und Schrecken. Doch die eigentliche Bedrohung kommt aus einer anderen Richtung.
Von unten.
Okay.
Jetzt weiß ich doch auch nicht mehr. Aus einer anderen Richtung.
Naja. Genau. Und der Film fängt auch gleich mal an, wie wir Nejma kennenlernen. Sie reitet auf einem Pferd mit ganz vielen anderen und die treiben so Stiere zusammen. Und dann sehen wir eine, ich finde das fand ich sehr interessant, weil eigentlich ist der Film sehr tierpositiv, weil diese Stierkämpfe sind ja sehr unblutig und töten die Stiere jetzt nicht. Aber trotzdem gibt es hier in dem am Ende dieser Szene noch dieses tierunwürdige Branding. Weil, keine Ahnung, anscheinend, ja, ich finde es komisch. Ich habe das Gefühl, man könnte Tiere heutzutage etwas unproblematischer für sich beanspruchen.
Ich werde jetzt nicht die Veganer-Diskussion wieder aufmachen.
Wie meinst du?
Über Tierrechte und Darstellung und.
Ach so, ja. Ich meine ja nur, ne, keine Ahnung. Der Sinn dahinter ist ja wahrscheinlich, dass niemand deine Tiere klauen kann und sagen kann, das sind meine. Aber trotzdem muss das doch auch anders gehen als mit einem Branding. Naja, wenigstens gibt es Menschen, die sich auch gebrandet haben. Also.
Ich habe gerade überlegt, ob ich mich branden lassen würde.
Macht man das heutzutage noch? Das war ja mal so ein Trend.
Weiß ich nicht. Dafür bin ich nicht in den Kreisen unterwegs. Ich habe am Wochenende einen sehr coolen Tätowierer kennengelernt, aber branden macht er, glaube ich, auch nicht.
Ja, wahrscheinlich war es zu problematisch. Wahrscheinlich macht das keiner mehr. Ja. Naja, egal. Nach dem Branden sehen wir dann gleich die Title Card Animale. Und dann sehen wir, wie die abends noch so einen Absacker trinken. Und da finde ich es auch interessant, dass Nejma so die Rolle übernimmt, die alles so ein bisschen aufräumt in diesem Bar-Setting. Und dann reden sie drüber, welche Stiere sie am liebsten, gegen welche Stiere sie antreten würden. Und Nejma würde am liebsten gegen einen Stier antreten, der heißt Tonnerre. Der ist ein bisschen crazy anscheinend, aber das ist ihr egal. Sie sieht irgendwas Gutes in ihm. Und ja, dann geht sie nach Hause, weil sie ist müde. Und da trifft sie noch auf ihren besten Freund. Das ist der Sohn des Besitzers und er heißt Toni. Und die quatschen noch und sie kriegt so ein T-Shirt von ihm geschenkt, bla bla bla. Am nächsten Morgen bekommt sie dann Besuch von ihrer Mutter. Die ist nicht happy, dass sie Stierkämpferin ist, weil das hat wohl ihr Vater gemacht und der ist tot. Also gehen wir mal davon aus, dass es während eines Stierkampfs passiert ist, was halt passieren kann. Because
ja,
we shouldn't
richtig
do
so.
That. Ja, es ist wie die dummen Idioten, die vor Stieren wegrennen auf der Straße in Dings. Das macht man wahrscheinlich immer noch, oder? Idioten eigentlich, die sollten alle sterben. Egal. Und dann sehen wir noch mal kurz, wie sie so ein bisschen Training machen. Was ich sehr interessant finde, wo es eigentlich nur darum geht, so einen Stier so ein bisschen mit der Hand abzuwehren. Frage mich, ob das funktioniert. Und dann sehen wir auch schon einen Stierkampftag. Nejma ist mit allen Männern in der Umkleide. Sie machen kleine Witzchen. Hahaha. Ha, ha. Scheint alles okay zu sein. Und dann sehen wir den Stierkampf. Und es ist dann wohl nur so, dass die Stiere so kleine Dinger an die Hörner bekommen, die irgendwie Geld wert sind. Und die Stierkämpfer haben so Metall Clipper an ihren Händen, mit denen sie das dann so wegziehen können. Und wenn sie das schaffen, kriegen sie wahrscheinlich den Betrag oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Das ist auf jeden Fall der Stierkampf und alle sind dann immer so ein bisschen in der Arena und springen wieder raus. Aber sie traut sich nicht so richtig. Und das ist übrigens der Stier, gegen den sie gerne antreten wollte. Tonnerre. Und der springt dann über so eine Böschung und dann verletzt er sich und dann wird das erstmal abgebrochen.
Oh nein.
Und danach gehen natürlich alle Stierkämpfer feiern, weil sie haben einen Stierkampf hinter sich gebracht und ein paar davon wollen danach noch weiterziehen und Drogen nehmen und Nejma will unbedingt mit, weil sie möchte dazugehören Und die sind zwar erstmal so ein bisschen, ja komm, du hast doch noch nie Drogen genommen. Und sie so, doch, doch, schon ganz viele. Genau. Und dann nehmen sie sie mit. Und dann gehen sie zu so einem Gelände, wo die Stiere wohl gehalten werden. Und sie geht dann sehr betrunken allein auf dieses Gelände, bekommt irgendwie Angst. Dann sehen wir kurz noch so Lampen und Stimmen. Und dann fällt sie hin, hat einen Filmriss und wacht dann erst wieder am nächsten Morgen in ihrem Bett auf.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Sie steht dann auf, die anderen sind alle schon wach. Ihre Kollegen sagen, sie hätten sie so gefunden. Und Neshma glaubt, dass ein Stier sie angegriffen hätte oder sowas. Und da sagt dann jemand, Stiere greifen nicht ohne Grund an.
Tada. Glaubst du, manche Menschen, die Sternzeichen Stier sind, sagen sowas über sich?
Ich greife nicht ohne, da musst du, ich weiß
ich
leider
bin
nicht,
ein Stier, ich greife nicht ohne Grund Menschen an.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es tatsächlich auch eine Eigenschaft von denen, ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber es kommt ja immer noch auf den Aszendenten an. I don't know, es tut mir leid.
Stell dir vor, also in so einer Welt, wo es so Wehrbullen gibt, verwandelt man sich dann immer in das Tier, das man als Sternzeichen hat. Und manche Leute verwandeln sich einfach in eine Waage, wenn Vollmond ist.
Aha, siehst du mal, ich bin Zwilling, ich würde mich einfach nur verdoppeln.
Würdest du Sex mit dir haben?
Nee, ganz ehrlich
nicht. Ich muss kurz
nicht
die wichtigste Frage sagen.
Ich bin einfach nicht mein Typ.
Hm.
Ich
kannst
ja
die Augen verbinden.
Warum? Warum soll ich denn Sex mit mir haben?
Weil du als einziger weißt, was du magst.
Ja. Das kann ich aber auch einem Typen sagen, den ich sexy finde.
Nee.
Okay. Naja, falls ihr wisst, was die Eigenschaften von dem Stier sind, dann schreibt uns doch oder kommt in unsere Telegram-Gruppe, Creepy Crip Podcast, und schreibt uns rein, wofür Stiere von ihrem Sternzeichen her bekannt sind.
Ich werde zu einem Steinbock dann, zu einem Wehrsteinbock.
Das will ich auch sehen. Neshma hat dann so eine Wunde am Arm, entdeckt sie und ihr bester Freund Toni sagt dann, dass er das nähen muss. Dann macht er das auch, ohne Betäubung. What the fuck? Dann fahren die mit dem Auto so über dieses Gelände, wo die Stiere sind und verteilen so Stroh, wahrscheinlich zum Füttern. Und Neshma wird von den Stieren immer so angesehen. Und dann finden sie so ein komisches Stück Haut am Ufer und blödeln damit rum. Mm. Beim Abendessen streiten dann Vater und Sohn, weil der Sohn meint, die Stiere werden zu hart rangenommen und deswegen sind sie erschöpft und können bei den Stierkämpfen nicht mehr so Leistung bringen. Und Neshma fühlt sich, ist so ein bisschen übersensibel, sie spürt alles so ein bisschen mehr und alles ist komisch.
Sie ist ein Empath.
Sie ist ein Empath. Und nachts schläft sie dann auch ganz schlecht und kratzt ihre Wunde und träumt dann von letzter Nacht, wie so Stiere um sie rumgelaufen sind und so. genau. Und dann am nächsten Morgen sehen wir dann, dass die Wunde ein bisschen eklig ist. Und sie fühlt auch irgendwas an ihrem unteren Rücken. Wir sehen nicht ganz genau was, aber ja. Und wir erfahren, dass Arthur verschwunden ist, dessen Leiche dann auch relativ schnell gefunden wird. Und dann vergeht so ein bisschen Zeit und da habe ich das nicht ganz verstanden, aber ich glaube später geht dann das Pferd zu Neshma an den Strand, weil sie da wohl geschlafen hat. Also sie schläft nicht mehr so gut oder sie schlafwandelt oder ja. Dann sind wir wieder in so einer Trainingseinheit. Neshma will nicht mehr mit auf die Party gehen. Da hat sie jetzt momentan keine Lust drauf. Sie ist immer noch zu hungover. Und dann sehen wir wieder einen Stierkampf. Und da sehen wir dann, dass Neshma so Stieraugen bekommt. Das fand ich eigentlich immer ziemlich geil, diesen Effekt, wenn alles so sehr schwarz wird. Also, wenn sie den Stier so beobachtet, das war immer ganz nice. Und dann bekommen die Leute die Nachricht über Arthurs Tod. Und der ist im Sumpf gefunden worden und wurde wohl von Stieren getötet.
Deswegen, nein.
Ja, der Arme. Und deswegen gibt es dann abends so eine Trauerparty und die Jungs trauern und Neshma geht's währenddessen schlecht in ihrer Unterkunft und sie hat einen Flashback zu der Nacht und sieht, wie dieser gestorbene Arthur fragt, machst du Rodeo? So. Dann sehen wir den anderen, Jordan, der läuft in der Nacht dann alleine durch die Gegend und wird von irgendwas niedergerissen. Und dann findet Kilian, das ist der letzte dieser Dreiergruppe, den toten Jordan und schießt auf irgendwas in der Dunkelheit, wahrscheinlich einen Stier. Und dann sehen wir in der nächsten Szene, wie Neshma duscht und sich ganz viel Blut abwischt. Und ihre Zehen sind so komisch zusammengewachsen. Das war eigentlich auch Body Horror. Da ist er. Yeah. Da ist der Body Horror.
Und dann auch noch Füße. Und dann auch noch Füße.
Uch, dein Lieblingsthema.
Ja, absolut. Kann mir nichts Besseres vorstellen.
Dann gibt es so ein Meeting, wo sich alle von den Leuten, die da so wohnen, treffen, um über das Vorgehen zu reden. Und sie wollen den Stier jagen, der diese beiden Typen getötet hat. Deswegen gehen sie auf die Jagd. Neshma bleibt zurück, weil sie keine Lust darauf hat. Und dann treiben sie aber diesen Stier Tonnerre ein. Und weil sie sagen, der war das, sie sagt, nee, der hat da nur Blut, weil seine Wunde wieder aufgegangen ist, aber keiner will ihr glauben und deswegen töten sie den Stier, auch wenn Neshma dagegen ist. Und das nimmt sie dann so sehr mit, dass sie die Hörner von dem Stier begräbt und danach fährt sie zu ihrer Mutter. Dann sind wir wieder bei einem Stierkampf, sie bekommt wieder diese Stieraugen und kniet sich so vor diesen Stier und holt sich dann eins von diesen Dingern an dem Horn, also sie hat Stierkräfte.
Oh, der, sie hat
Und dann wird von Kilian nochmal so eine Trauerfeier organisiert, wo sie im Namen von dem letzten verstorbenen Typen die Kälber branden wollen. Und genau, deswegen gibt es so eine Schweigeminute und dann treiben sie halt so ein Kalb ein und Brandon ist und das passiert, indem die Männer dieses Kalb niederdrücken und Kilian halt ganz vorne am Kopf dabei ist und als Neshma das sieht, erinnert sie sich an die Nacht, wo Kilian sexuelle Gewalt ausgeübt hat.
Können wir an meiner Trauerfeier auch meine Freundin einfach branden?
Okay.
Ja?
Von mir
cool. Aus. Freut mich. Ich will es nochmal festgehalten haben. Ich will, dass bei meiner Trauerfeier Leute gebrandet werden.
Mhm, ja.
Das ist auch in meiner Familie. Ich kann da leider nichts gegen machen.
Okay, cool. genau, und nachdem sie sich erinnert und das Kalb gebrandet wird, kriegt sie auch so eine Brandwunde auf ihrer Haut, weil, ja, ne? Ihr versteht die Metapher dahinter. Und dann hyperventiliert sie und Toni kriegt das mit und dann erzählt sie ihm, was Kilian gemacht hat. Und deswegen ist Toni sehr frustriert abends auf der Feier, die da stattfindet und da feuert er dann Kilian. Neshma ist da gar nicht dabei, weil sie verwandelt sich zu Hause in einen Stier und Kilian, weil er gefeuert wurde, denkt, das ist doch sicherlich Neshmas Schuld, geht dann bei ihr zu Hause vorbei und dort tötet sie ihn dann als Stier. Und ich meine, diese Verwandlungsszene, ich habe eigentlich die ganze Zeit nur auf so eine Verwandlungsszene gewartet.
Das ist immer, das muss immer das Highlight von so einem Film sein, weil das macht oder bricht so ein Film. Ich meine, keiner erinnert sich an viel aus American Werewolf in London, außer halt diese Verwandlungsszene. Es ist einfach, das muss die Szene des Films werden, sonst hast du deinen Bildungsauftrag verkackt.
Und ich meine, die hatten natürlich nicht so viel Geld, logischerweise, um da jetzt irgendwie groß was zu machen. Aber ich finde, diese eine Szene, wenn ihr Gesicht so halb Mensch, halb Stier ist, das sieht schon ziemlich geil aus.
Das stimmt.
Das war schon wirklich tatsächlich ganz gut gemacht. Also wie gesagt, es gibt keine große Verwandlung, aber das war wirklich, ja, sehr gut gemacht.
Für die Szene könnt ihr den Film gucken.
Der geht 90 Minuten, das kann man schon machen.
Das ist wirklich nicht lang.
Nee. Genau, also sie tötet ihn, Leonard, der Besitzer von dieser Ranch, schießt dann auf Neshma Stier. Toni versucht das zu verhindern, weil er natürlich verstanden hat, wer sich dahinter verbirgt. Und er folgt ihr dann und auch alle anderen gehen dann auf die Jagd nach diesem Stier und sie treiben sie dann in so eine Ecke und dort verwandelt sich dann Nejma vor all den Augen zurück in einen Menschen und schreit und dann ist der Film tatsächlich auch schon vorbei.
RIP.
RIP.
An den Film.
Genau. Deswegen. Ja. Da kann man nicht viel drüber sagen.
Ja, 90 Minuten kann man mal machen.
Voll. Voll.
Man könnte seine Zeit auch anders, also schlechter verschwenden in 90 Minuten. Deshalb.
So rum, ich dachte gerade. Man könnte auch 90 Minuten was komplett anderes machen. Fertig.
Ja, könnte man.
Geht, ist eine Möglichkeit.
Man könnte, ich könnte jetzt direkt den Bogen auf den zweiten Film spannen, weil der ja auch nur 90 Minuten geht, aber ich gebe uns noch einen kurzen Moment.
Stimmt. Hättest du aber ruhig machen können. Also ich finde,
ihr könnt in diesen 90 Minuten ja noch was anderes machen, nämlich unseren zweiten Film gucken.
Ich wollte nur sagen, wir haben ja über Animale alles gesagt, was man sagen muss. Guckt ihn euch an, wenn ihr das ertragen könnt, die Gewaltdarstellung an Nejma wird schon gezeigt, natürlich nicht super grafisch, aber sie wird gezeigt. Das ist die Triggerwarnung. Es ist so. Punkt. Genau. Ein Film, der auch relativ sexy ist, er nicht wirklich. Aber,
der genauso kurz ist?
Ja, auf jeden Fall.
87 Minuten sogar nur.
Reflection in a Dead Diamond.
Reflexion in einem töten Diamant.
Reflet dans un diamant mort.
Geil.
Weil es ist, oh mein Gott, es ist auch ein französischer Film. Die sprechen da auch Französisch drin. Oh mein Gott. Es ist die französische Episode.
Damn, that's crazy.
It's the French. C'est le Episode française.
Französische Revolution.
Genau, das habe ich gesagt. Reflection in the Dead Diamond. Was kann man über diesen Film sagen? Er ist crazy.
Stilistisch auf jeden Fall einer der stärksten Filme dieses Jahr. Das kann man über den Film auf jeden Fall sagen.
Also ich habe den ja zweimal gesehen. Ich habe den Anfang des Jahres bei der Berlinale geguckt, weil er da halt lief. Und habe ihn jetzt nochmal geguckt und ich bin so froh, dass ich den Film zweimal gesehen habe, weil beim zweiten Mal konnte ich wirklich der Handlung folgen.
Da bist du mir eins voraus.
Weil als ich den das erste Mal gesehen habe, der arbeitet ja mit so verschiedenen Zeitebenen, die er dann miteinander verbindet und dann ist das Realität und dann ist es doch keine Realität mehr und so. Und das hat mich wirklich fertig gemacht. Das hat mich beim ersten Mal wirklich fertig gemacht. Vor allen Dingen, während der Berlinale guckt man ja so ganz viele Filme an einem Tag. Und das war, glaube ich, der letzte, den ich an dem Tag gesehen habe. Und es war wirklich so, what the fuck is happening here? Und jetzt habe ich den nochmal geguckt und ich wusste schon, was passiert. Und diesmal habe ich ihn verstanden.
Oh, wow.
Also halt. Soweit es geht. Halt, deswegen, das war schon sehr interessant.
Es war ja auch einer der Filme, der in der Creepy Crypt, der Kinoreihe, die wir in Hamburg, Berlin, München haben, auch der Trailer jedes Mal zu Reaktionen geführt hat, wo ich mir dachte, okay, krass, hätte ich nicht gedacht, weil da kamen ja auch relativ viele Leute zu diesem Screening. Aber wie die jedes Mal auf diesen Trailer, dieser Trailer ist ja auch wirklich crazy, der ist ja auch so zack und zack und zack und ich so, was, um was geht's in diesem Film, wie lang muss dieser Film sein, dass das da alles mit reinpasst?
Ja, und ich meine, letztendlich, der Film ist auch wirklich cool anzusehen, ne? Also auch wenn du nicht verstehst, was da passiert. Ich meine, die OMU-Version ist dann natürlich nochmal härter, weil du die ganze Zeit Untertitel lesen musst. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, das haben die hier ganz toll gemacht mit den Untertiteln, weil die haben auch die Teile wir hatten es mit englischen Untertiteln, und die haben auch die Teile englisch untertitelt, die auf Englisch waren. Und das fand ich viel besser, weil ich nicht die ganze Zeit hin und her schalten musste, sondern einfach die Untertitel gelesen habe und währenddessen gemerkt habe, ach so, das sagen die gerade auf Englisch, aber ich musste nicht die ganze Zeit hin und her schalten, deswegen, es war ganz gut, weil die sprechen auch noch Italienisch und Französisch und Englisch und das war ganz gut, dass sie alles
untertitelt hatten. Ist ja eine französisch-italienische Produktion, irgendwie habe ich gelesen.
Genau, also die Regisseure sind Franzosen und die machen vor allen Dingen französische Filme, aber wegen dem Thema hat es hier mit Italien ganz gut gepasst.
Ja, es ist ja auch so ein bisschen abseits des Stils, den der Film hat, der Film ist ja irgendwie ganz krass an diese 60er Jahre und an Giallo und ganz viel angelehnt und so und auch mit diesen ganzen Gadgets und so, wie man sich halt irgendwie, keine Ahnung, so als Kind gab es diese ganzen Cartoons, diese Spionage, wie ist Inspector Gadget und so ein Quatsch, wo du dann auch so Gadgets, und ich fand Inspector das als Kind immer cool, wenn die sich einfach irgend so ein Blödsinn aus dem Arsch gezogen haben, auch bei James Bond, wenn er dann so gebrieft wurde, so ja und hier ist das Seil, mit dem du an den Wänden hochklettern kannst und da ist ein Giftring und den musst du dann so und so. Ich fand das immer so cool, je blödsinniger diese Gadgets waren, desto cooler war das in solchen Filmen. Deshalb fand ich das auch hier ziemlich witzig, einfach wie viel der versucht von so anderen zu nehmen und was für ein Fiebertraum sich dieser Film entwickelt und wie der sich entwickelt und was er tut. Also ich fand den zu gucken stilistisch auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool, auch wenn die Handlung, wie du sagst, zweimal gucken, um es zu verstehen, ein bisschen weird und auch mit den Untertiteln vielleicht auch manchmal nicht so ganz leicht, auch das ganze Visuelle mitzukriegen, wenn man abgelenkt ist vom Lesen und so. Deshalb ist so ein Film, den guckt man vielleicht zweimal und dann, ja, hat man es auch gesehen und dann macht er auch Spaß. Es gibt Leute, die fanden den furchtbar scheiße, also wirklich so richtig, richtig scheiße. Yeah, und dann gab es aber auch Leute wieder, also wir hatten in der Crypt alles von 1 bis 4,5. Also die Leute fanden das gespalten. Entweder ist man dafür offen oder nicht. Aber wenn man das ist, sollte man sich das auf jeden Fall mal reinziehen.
Ja, ja, das ist auch, also wirklich, ich verstehe auch, wenn Leute sagen, das war überhaupt nichts für mich, weil es halt auch sehr überfordern kann, sehr schnell. Und weil es halt wirklich so eine unlineare Handlung hat, da kann man schon mal sagen, das ist nichts. Aber von den Bildern her allein muss, also wenn man, ja, von den Bildern kann man den, glaube ich, nicht schlecht finden, weil er einfach wirklich visuell umwerfend ist. Deswegen. Und seit dem 9. Oktober in den deutschen Kinos. Schaut mal, wo ihr ihn gucken könnt. Es lohnt sich auf jeden Fall, ihn, ich glaube, also vor allen Dingen auch auf der großen Leinwand zu gucken.
Vielleicht mit einem Publikum, das genauso verwirrt und überwältigt ist wie ihr.
Wo man am Ende rauskommt und sagt, okay, ich gehe jetzt nach Hause, I guess, aber ist das hier überhaupt die Realität?
Und dann ist der Film zu Ende und ihr wacht plötzlich wieder zu Hause in eurem Bett auf.
Als wirklich? Und zwar an dem Tag, wo ihr euch den Film angucken wollt und abends noch ins Kino gehen werdet.
Und dann sitzt ihr da und merkt, der Film ist genau das, was ihr geträumt habt und dann so Final Destination mäßig habt ihr Angst, dass gleich irgendwas passiert.
Genau, und dann ruft jemand Cut und jemand zieht alle Kinostühle weg und ihr seid plötzlich, keine Ahnung, Darsteller.
Plötzlich wechselt die Leinwand auf eine Ansicht von euch im Kino.
Ja, genau. Mit den Drehbuchseiten eures Lebens.
War das nicht in dem 4. Matrix auch so, dass da Matrix im Kino, naja, egal. Egal, wer hat den 4. Matrix überhaupt gesehen? Hat den irgendjemand gesehen?
Ich habe ihn auf jeden Fall gesehen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber dass er im Kino lief, das kann ich mir schon. Ja, ja, ich glaube, in dieser Realität, in der er dann gelebt hat, war das ein Film.
Ja. So ein Quatsch.
Sollen wir machen? Matrix. Crazy.
Ja.
Naja, egal. Die Regie haben hier ein Regieduo geführt, nämlich Hélène Cathé und Bruno Forzani. Oh, vielleicht ist er auch Italiener. Das klingt so ein bisschen, als wäre er Italiener. Das wäre dann die französisch-italienische Koproduktion.
Also der hat vorher so Filme gemacht wie La Fin de Notre Amour. und Chambre June. Ich weiß nicht, ob
er ist auch in Frankreich geboren.
Ja, die machen die Filme ja auch immer zusammen. Die machen ja immer zusammen.
Ja, genau. Ich weiß nicht, also ich habe ihn nie gesehen, aber den Film, den sie davor gemacht haben, ich glaube, der hatte auch so krasse Giallo-Einflüsse, der hieß Leichen unter brennender Sonne. In Deutschland. Das
Let the Corpses Ten.
Ja, ja.
Laissez bronzer les cadavres.
Genau, richtig.
Richtig.
Let the corpses stand. Du hast das auf Französisch gesagt, let the corpses
richtig.
Stand. Genau, aber die haben genau solche Filme vorwiegend, die visuell stark sind. Ich habe tatsächlich noch nicht so viele davon gesehen. Ja, also sie haben auch ein Segment bei The ABCs of Death gemacht, nämlich O für Orgasm.
Oh,
O, O, ja, das war genau die richtige Reaktion, sehr gut. Ja, die beiden haben Regie geführt. Und auch das Drehbuch geschrieben. Deswegen, die sind ein fantastisches Duo. Ich glaube, warte mal, der den alten Detective,
nee, den alten John?
Den alten John spielt.
Fabio Testi, meinst du?
Genau, richtig. Ich glaube, der gehört auch in diese Ära von italienischen Crazy Movies.
Der war auf jeden Fall bei Once Upon a Time in the West dabei und
ja.
So ein Quatschi. Der ist aber auch schon sehr alt, der Mann.
Ja, ja, deswegen meine ich, glaube, die haben den extra gecastet, weil er halt in diese Ära gehört und deswegen war da ja dann auch nochmal nochmal eine Ebene, weil er in der wirklichen Realität ja auch Teil dieses.
Weil er in der Realität auch alt ist.
Genau das. Ja, und Yannick Renier hat den alten John gespielt.
Den Jungen,
Entschuldigung. Oh mein Gott, ich komme schon durcheinander. Hilfe! Genau, wir hatten auch noch, oh Gott, jetzt habe ich, Mist, es ist weg. Egal, es haben auch noch Frauen darin mitgespielt.
Ja, es hat zum Beispiel Maria de Medeiros mitgespielt, die kennt man aus Pulp Fiction zum Beispiel.
Ach so.
Ja, die hat Fabienne in Pulp Fiction gespielt. Und
oh mein Gott, ja, jetzt wo du es sagst, das ist Fabienne. Donde esta la biblioteca? Das lernt sie mit Bruce Willis in dem Zimmer, bevor er wegfährt. Weil sie ja Spanisch lernen müssen. Donde esta? Oh mein Gott, ja, das ist voll ihr Gesicht.
Ja, natürlich, es ist ihr Gesicht.
Donde esta la biblioteca? Oh, nee, Donde esta la Zapateria? Wo ist das Schuhgeschäft? Oh mein Gott, Donde esta la Zapateria? Ich weiß nicht, das ist so drinne. Früher hieß ich mein Schuh mit Nachnamen, deswegen war das bei mir so ein Ding.
Der Bezug zu den Füßen ist auf jeden Fall da.
Ja, sie spielt übrigens auch, deswegen kam mir ihr Gesicht auch so bekannt vor, in No One Will Know mit, diesem französischen Thriller, der demnächst auch in die Kinos kommt.
Das wird keiner wissen.
Deswegen kommt mir ihr Gesicht so bekannt vor, weil ich das aus dem Trailer kenne. No One Will Know. Aber ja, sie war
das macht
auch, oh mein
alles
Gott.
Klick.
Fabienne aus Pulp Fiction. Oh. Das finde ich schön. Cool. Dann hätten wir das auch geklärt. Genau, ich habe schon gesagt, 9. Oktober. Ne? Ja, so viel habe ich schon erzählt. Und ich kann ja mal sagen, um was es geht in Reflection in a Dead Diamond.
Mensch, worum könnte es da nur gehen?
Der ehemalige Spion John Dee, der sich mit seinen 70 Jahren auf dem Buckel in einem eleganten Luxushotel an der Côte d'Azur im Süden Frankreichs endlich zur Ruhe gesetzt hat, wird schließlich doch noch von seiner Vergangenheit eingeholt, als seine Zimmernachbarin plötzlich spurlos verschwindet. Während er sich also auf die Suche nach Antworten begibt, verschwimmen immer mehr die Grenzen zwischen Realität und Erinnerung. Könnten seine einstigen Feinde etwa zurück sein, um eine alte Rechnung mit ihm zu begleichen? Oder ist das alles nur ein großes Missverständnis.
Ist es das?
Let's find out, I guess.
Yeah, find das mal heraus, bitte.
Der Film beginnt auch mit John, der am Strand sitzt und eine junge Dame beobachtet, die sich im Wasser sonnt. Und sie zieht ihr Oberteil aus und sie hat ein Diamantpiercing, sage ich jetzt einfach mal. Und das löst einen Flashback bei John aus. Und dann sehen wir ihn auf einem Boot und er hat einen Auftrag erfolgreich erledigt und zelebriert mit einer anderen wunderschönen jungen Frau, indem sie Sex auf Diamanten haben oder sowas in der Art.
Das muss voll wehtun.
Ja, sieht man ja auch, sie blutet. Und dann sehen wir so eine, dann, das ist eigentlich ganz cool, weil dann geht die Kamera so unter Wasser, weil wir sind ja auf einem Boot und dann sieht man da so die Title Card unter Wasser und das ist echt ganz nett gemacht. Genau, und dann sehen wir ihn nochmal in Jung am Bootsrand und dann sind wir wieder zurück bei dem alten Mann in der Gegenwart und die junge Frau ist aber nicht mehr da und so ein Mitarbeiter fischt tote Fische aus dem Meer. Es wird noch wichtig, deswegen erzähle ich.
Fischers Fritz fischt tote Fische.
Ja, genau. Fischers Fritze fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritze. So.
Fritze.
Ja. Die Mitarbeiter machen den alten John darauf aufmerksam, dass er bitte etwas diskreter sein soll, weil sich seine Zimmernachbarin darüber beschwert hat, dass er sie so anstarrt. Und sie sagen auch, er soll nicht vergessen, seine Rechnung zu bezahlen.
Das ist wichtig.
Ist wichtig. Als er in sein Zimmer geht, verlässt die hübsche junge Frau gerade ihr Zimmer und er guckt dann vom Balkon, wie sie in so einem Sportwagen wegfährt. Dann kommt wieder ein Flashback, John ist in der Oper und wir sehen so in sehr obskuren Bildern, wie er Aufträge ausführt im Dienst der Nuklearenergie, um das sicher zu halten oder der Ölindustrie. Eine der beiden Industrien ist auf jeden Fall verschrieben.
Ich finde das schön, wie du versuchst, das zu worden.
Es wird noch besser.
Oh, okay.
Wer weiß es. Dann sehen wir, wie er so ein Haus verlässt, in dem eine tote junge Frau liegt und am Strand sieht er dann so Teile eines Gesichts und Haare. Also eigentlich eine Maske, aber ja, sieht so ein bisschen aus wie Hellraiser. Ganz am Anfang, wenn sie sein Gesicht wieder zusammensetzt.
Ja, danke, dass ich das Bild haben musste.
Dann sind wir wieder in der Oper und er muss so eine Person beschützen. Der ist halt ein Ölmagnat, deswegen meine ich, Öl ist wichtig.
Der Ölmagnat.
Und dann sind wir wieder in der Gegenwart und John sitzt am Strand und die junge Frau sonnt sich eben nicht mehr. Und deswegen geht er hoch und lauscht an ihrer Zimmertür. Und dann, was? Gott. Was soll denn das heißen? Er geht dann auf seinen Balkon und da erinnert er sich dann wieder an so eine alte Widersacherin. Und dann sehen wir, wie er rasiert wird und dann hört er im Nebenzimmer so Lachen und dann holt er seine Spionageausrüstung hervor und da sind so verschiedene Gegenstände, die alles irgendwas anderes machen und dann erinnert er sich kurz, wie er so eine Frau befragt und gefoltert hat mit diesen Gegenständen und er fragt halt nach ihr, da spielt er wieder dieses Pronomen-Game.
Das Pronomen-Game. Wir lieben es, wenn in Filmen etwas angesprochen wird und man nicht sagt, wer oder was, sondern er, sie, es, komm zum Punkt und sag mir, wovon du sprichst.
Ja, es ist halt sie. Ich glaube, sie hat ja auch keinen richtigen Namen. Sie ist halt, ich habe sie auch immer nur Widersacherin genannt.
Vielleicht heißt sie ja so.
Ja, genau. aber ja, das ist später wieder wichtig für die Geschichte deswegen. Und dann holt er den Ring aus dieser Spionageausrüstung, also in der Gegenwart. Und mit dem kann man halt durch Sachen durchsehen. Und, das ist noch in der Vergangenheit, genau. Also er holt den Ring aus der Spionagerüstung und damit kann man durch Sachen durchsehen. Und er möchte halt in ihr Gehirn reingucken von der Frau. Und deswegen, als er das macht, tötet er sie.
RIP an der Stelle.
Ja. Und in der Gegenwand nimmt er dann den Ring und guckt durch die Wand, um in das Nebenzimmer.
Du hast in der Gegenwand gesagt.
Okay, in der Gegenwart guckt er durch die Wand.
Die Gegenwand.
Und anstatt, dass wir das andere Zimmer sehen, kriegen wir wieder einen Flashback, bei dem, er hat so eine Kollegin, ich weiß nicht, wie sie heißt, sie hat so ein silbernes Paillettenkleid an. Und die Kollegin ist so ein Lockvogel oder sie passt, ja. Und ihr Kleid, diese ganzen Pailletten, die zeichnen Dinge auf.
Das ist wichtig.
Ja, und dann sind sie beim Poker und er schummelt mit seinem Ring, weil er sieht dann die Karten von den anderen. Und deswegen sagt er, er macht nicht mehr mit, aber seine Kollegin geht all in. Und dann gewinnt sie. Und dann sehen wir halt, oh, das ist schwierig zu erklären, so eine Welt, wo es so scheint, als hätte sie gewonnen, aber sie ist in Schwierigkeiten und wird von mehreren Bösewichten in Lederklamotten angegriffen und ihr Kleid wird dann eine Waffe und rettet sie und nur ein einziger Widersacher überlebt das und dann war das aber wirklich wieder nur ein Traum und wir sind in der Realität und sie hat gewonnen und sie geht mit dem Öltypen auf sein Zimmer.
Ich verstehe die Verwirrung.
Mr. Strand heißt er übrigens. Und vorher gibt sie John aber noch so ein paar Pailletten, Chips und da sind so Pailletten drinne. Und da sieht man dann, wie sie sagt, sie sollen sich bei der Agave treffen. Also in der Paillette sieht man das, weil das zeichnet ja Sachen auf. und dann sehen wir so eine surreale Sexszene, die in Öl spielt, weil er ist ja Ölmagnat. Und am Ende wird die Kollegin dann in Brand gesteckt, weil sie ist voller Öl.
Hot.
Genau. Und dann ist der Flashback zu Ende und wir sind wieder in dem Zimmer, in dem John durch die Wand geguckt hat. Und das Zimmer der Nachbarin wird aber jetzt gerade aufgeräumt, also scheint sie nicht mehr da zu sein. Und dann sehen wir, wie er in der Vergangenheit zu dieser Agave geht, wo sie sich treffen wollten. Und da sind mehrere Pailletten mit Nachrichten von der Kollegin. Und deswegen geht er in der Vergangenheit zu diesem Mr. Strand. Und dabei sehen wir in dem Zimmer das Gemälde, das gemalt wurde bei dieser Sexszene.
Weißt du, was mir gerade auffällt?
Ja, was?
Wir, uns schreiben ja manchmal Leute, dass sie die Filme gar nicht gucken, sondern nur unsere Zusammenfassung hören.
Ja, ja.
Und ich stelle mir gerade vor, wie das wäre, wenn ich diesen Film nicht gesehen hätte. Und ich wäre so maximal verwirrt davon, von allem, was du erzählst.
Ich verstehe schon, was du meinst, aber ich finde, ich mache es ziemlich gut.
Ja, nein, das meine ich ja gar nicht. Einfach, das ist wenn doch der relativ Film dich visuell schon so verwirrt und dann hast du nicht mal mehr das Visuelle und dann denkst du dir so, what the fuck is this movie about? Worum geht's hier eigentlich? Wann ist jetzt wer in der Gegenwand und wo?
Ja, manche Szenen sind halt auch schwierig zu erklären, weil sie in dem Film, also das jetzt gerade eben mit, wo die Kollegin angegriffen wird, das ist ja nur so eine Traumsequenz, so nach dem Motto, gewinne ich jetzt oder gewinne ich nicht? Ja, ne? Das ist ja nicht Realität und auch keine. Aber ja, diese Pailletten, das ist schwierig. Aber ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde, ich habe es ziemlich gut zusammengefasst. Vielleicht mehr, wenn man den Film schon mal gesehen hat. Aber,
das sowieso. Ich sage ja, zweites Mal gucken, mach das.
Ja. Also wir sind auf jeden Fall bei Mr. Strand im Zimmer und da sehen wir dieses Sexaktgebilde. Und der bekommt dann einen Anruf, dass eine Frau ganz viele Männer in einer Bar getötet hat. Und dann sehen wir diese Frau in so einer Ledermontur mit Schuhen, die eine Waffe sind und Fingernägeln, die eine Waffe sind. Und dann fährt sie in die Bar und tötet dort alle Anwesenden, die ersten beiden mit so einem Tischkicker. den ersten mit dem Tischkicker, den zweiten mit der Schuhspitze. Und ihre Haare sind übrigens auch eine Waffe, weil da sind überall so Haken dran. Und,
richtig.
Ja. Sie, da kommen noch mehr Typen und die bringt sie dann alle um. Genau. Und weil Strand, wir sind dann wieder bei Strand, diese Nachricht bekommen hat, lässt er John alleine zurück und der sieht sich um und dann findet er so einen Zettel und auf dem steht Reflection of your work in the dead eye. Die Reflexion deiner Arbeit in einem toten Auge.
Das wäre der Arbeitstitel für den Film gewesen übrigens. Hat nicht so ganz funktioniert beim Testpublikum, aber naja.
Komisch, oder? Und dann sehen wir, wie ihn jemand durch die Wand beobachtet, durch so ein Guckloch in der Wand. Er berührt dann die Gemälde und merkt dann, dass es Öl ist und dass es auch noch flüssig ist. Und dann findet er Pailletten in diesem Öl. Und zwar von seiner Kollegin. Und dann schaut er dort rein und sieht halt, wie sie getötet wurde. Weil die Pailletten zeichnen Sachen auf. Ich will es nur noch mal erwähnen. Es wäre ein ziemlich krasses Kleid. dann sind wir in der Gegenwart auf dem Balkon, den er beobachtet hat, steht dann so eine blonde Frau und er schaut dann durch so ein Fernrohr und sieht einen anderen Mann weggehen. Also er steht auf dem Balkon, sieht so eine blonde Frau und sieht dann an einer anderen Stelle so einen Mann weggehen den verfolgt er dann. Und dann sehen wir am Strand die Leiche der jungen Frau aus dem Nachbarzimmer. Und deswegen denkt er, der Mann hat sie umgebracht und verfolgt ihn. Und möchte dann eigentlich auf ihn schießen, aber er hat keine Patronen, warum auch immer. Und deswegen schnappt er sich so ein Rohr und folgt dem Typen und schlägt ihn nieder und tötet ihn.
RIP.
So.
An der Stelle.
Ja. In der Vergangenheit sind wir dann auf der Beerdigung von Mr. Strand, den er eigentlich hätte beschützen müssen. Und deswegen wird er befragt, weil er ja den Auftrag hatte. Und es wird vermutet, dass er ihn getötet hat, weil er gesehen hat, wie er seine Kollegin getötet hat. Das wird sozusagen parallel gesetzt mit den Mann, den er gerade getötet hat, weil er die Zimmernachbarin getötet hat. Genau. Und dann haben wir kurz so ein Flashback, wo er an der Klippe steht, also der junge John an der Klippe steht mit so einem Unfall und es brennt. Da ist wohl, ich sag jetzt einfach mal, dass ein Auto die Klippe runtergefahren, was ja auch stimmt. In der Gegenwart bekommt er dann seine Rechnung unter der Tür durchgeschoben. Und das erinnert ihn daran, dass er in der Vergangenheit auch mal so eine Nachricht unter der Tür durchgeschoben bekommen hat, von der Frau in dem Lederanzug, also der Widersacherin. Und wir wissen aber noch nicht, was darauf geschrieben steht. In der Gegenwart reinigt er dann sein Hemd von dem Blut des toten Mannes, den er gerade umgebracht hat. Und er hat immer noch zwei Pailletten, das Kleid seiner Kollegin. Hat er lange aufgehoben.
Ja, das ist richtig.
Er hat dann so ein Flashback, wie er seine Kollegin beim Tanzen beobachtet und die beiden haben Spaß und Sex und
ist gut, dass du es getrennt nennst. Sie haben Spaß und Sex.
Und Sex.
Weil Sex macht keinen Spaß.
Es gibt auch noch anderen Spaß als Sex, Cebo.
Nein.
Nur so.
Nein,
doch,
nein, nein.
Doch, doch. Ach so, genau. Und dann reden sie über diese Frau im Lederanzug, die wohl Serpentic heißt. Und am Ende ist es dann wahrscheinlich tatsächlich nur eine Traumsequenz, weil die Kollegin ist ja tot. Und er sagt dann halt, ich werde dich rächen. Ja, genau.
Ich mache mich jetzt nicht über deinen Versprecher lustig.
Ich
bin der bessere Mensch gerade.
Halt nicht. Du bist nicht der bessere Mensch, sonst würdest du mich nicht jedes Mal drauf aufmerksam machen.
Baby Steps.
Okay,
ich habe immer
cool.
Nicht laut losgelacht.
Cool. Genau, und dann sitzt er am Strand und hat einen Drink und erinnert sich an eine Begegnung mit der Frau im Lederanzug, aber die ist halt auch nicht wirklich wahr, weil es ist auch nur, okay, das ist jetzt verwirrend. weil es ist nur ein Traum, weil sie sagt Sachen, aber sie sagt nichts, weil sie ist stumm, also dieser Teil ist stumm. Und deswegen ist es wieder nur so eine Art Traum, die Foreshadowing ist auf eine spätere Sequenz. Und dann ist am nächsten Morgen, am nächsten Morgen in der Zeitung ein Artikel über den toten Mann. Und da steht, dass es ein Unfall war. Und auch die Zimmernachbarin wird darin erwähnt, weil die wurde anscheinend vergiftet. Steht vergiftet.
Oh, oh, oh.
Wir kommen noch dazu. Weil er erinnert sich dann an die Vergangenheit, in dem die Frau mit dem Lederanzug, die Widersacherin, auch immer ihre Gegner vergiftet hat mit so einem Ring, den sie hatte. Das war so ein Schlangenring, deswegen heißt sie auch Serpentic. Und dann sehen wir, wie die Frau in dem Lederanzug irgendwo einbricht und ganz viele Diamanten stiehlt in den sie sich dann wälzt und dann den Mann, der sie erwischt, mit Gift tötet.
Reflektiert sie sich aber auch in den Diamanten?
Ja, sie hat dann halt so einen coolen Diamantenlederanzug an. Das ist ziemlich, ziemlich sexy. Und dann sind wir in einem, also dann kriegt der junge John in der Vergangenheit ein Briefing, in dem ganz viele Bösewichte vorgestellt werden, die getötet werden müssen. Also unter anderem die Frau im Lederanzug und aber auch so ein Kunstsammler, der tötet, indem er davor so Nachrichten schickt, wie wir vorhin gesehen haben, die unter der dieses mit dem toten Auge. Und ein Hypnotiseur, ein Hypnotiseur, der Leute denken lässt, dass sie in einem Film sind. Und dann ist die Frage, ist er vielleicht gerade auch nur unter Hypnose und in einem Film?
In Reflection in the Dead Diamond, ja.
Und dann sehen wir ihn wieder auf dem Balkon stehen und die Pailletten angucken. Und dann wird er geblendet und sieht nach unten und dort scheint dann der Hypnotiseur zu sein. Und der kommt auf ihn zu und wirkt ihn. Und dann nimmt John eine der Pailletten und richtet die Hypnosekraft gegen den Hypnotiseur.
Oh nein.
Yes. was? Oh je. Das ergibt keinen Sinn. Was habe ich denn hier geschrieben? Oh, das ist wieder Autokorrektur. Ich schwöre mit dir. Ach so. Ach ja, wir sehen ihn dann wieder bei Strand in der Wohnung, das ist die Szene von vorhin und der Strand weiß jetzt, dass er ein Spion ist und sagt, er braucht seine Hilfe nicht, deswegen hat er ihn alleine gelassen. Und weil er wurde ja getötet, das wissen wir ja schon. Und John fährt dann zu der Bar, in der die ganzen Männer getötet wurden, wo von der Frau im Lederanzug und auf dem Boden liegt so ein Stück Gesicht von ihr. Weil sie trägt immer eine Maske und deswegen befragt er einen Mann, der noch nicht ganz tot ist, wie sie aussieht und dann sehen wir, wie dieser Mann mit der Frau kämpft und ihr halt ins Gesicht so mit Scherben und die Maske kaputt macht und sie dann niederschlägt. Er macht ihre Maske kaputt und sie schlägt ihn dann nieder und sagt, er soll Strand ausrichten, er sei der Nächste. Und dann stirbt der Mann, bevor John weiß, wie sie aussah.
Oh nein.
Und dann sind wir wieder in der Oper vom Anfang. Und die Sängerin aus der Oper, die bekommt so eine Rose und sie ist nicht sehr erfreut darüber. Dann sehen wir, dass hinter ihr ein Doppelgänger ist, der genauso aussieht wie sie. Und die sagt dann, dass sie zu der Person, die die Rose geschickt hat, kommen wird, also der Doppelgänger, weil das ist die Frau im Lederanzug und sie will Strand töten. Und deswegen sehen wir, wie dieser Doppelgänger in das Auto von Strand einsteigt und nicht die Opernsängerin, wie man eigentlich denkt, weil die ist noch in ihrer Umkleide und wahrscheinlich betäubt oder so. Das sehen wir aber nie. Und zu Hause bei Strand legt er dann eine Opernplatte auf und in dem ist dieser Zettel mit dem toten Auge nochmal drinne und dann macht er einen Kaffee und tut irgendwelche Tropfen in den Kaffee, für die Opernsängerin eigentlich, und dann springt die Platte und Strand geht zu dem Plattenspieler und dann steht plötzlich die Opernsängerin hinter ihm und hat beide Kaffees in der Hand und Strand weiß jetzt nicht mehr, wo die Tropfen drinne sind und deswegen trinkt er seinen und sie lässt ihre Tasse fallen, küsst ihn und vergiftet ihn dann mit dem Cobra-Ring, weil sie ist ja gar nicht die Opernsängerin.
Da ist der Ring, der Giftring, der überall sein muss.
Und als er dann runterfällt, reißt er ihr die Maske vom Gesicht und dann ist es wieder die Frau im Lederkostüm oder ja, zumindest von der wir denken, dass sie es ist. Genau, und dann wird Strand aber von der Person umgebracht, die die Gemälde nachstellt. Das ist einer der Bösewichte. Und den erschießt John dann.
Das ist alles so bad shit insane.
Weil er war die ganze Zeit auf dem Balkon und hat es beobachtet.
War mal zum Rauchen draußen.
Genau, und dann sehen wir, okay, ja, ab jetzt wird der Film wirklich crazy. Und dann sehen wir so verschiedene Variationen also die Frau in dem Lederkostüm ist halt die neue Generation von Spionin. Und es gibt so eine Pressekonferenz, auf dem er halt nach der Identität von der Frau gefragt wird und es wird halt spekuliert und er wird halt immer frustrierter mit den Fragen, weil er ist ja der Superspion und warum tötet die Frau mit der Lederkostüm alle Menschen? Und dann sehen wir wie eine Montage, wie er ganz viele Bösewichte demaskiert und am Ende hofft er halt, dass er die Frau in dem Lederanzug demaskieren kann. Er ist ja so ein Superspion. Oh Gott. Und dann findet er sein totes Zukunfts-Selbst, aber es ist auch wieder nur die Frau im Lederanzug in der Maske. Und dann kämpfen die beiden und dabei verliert sie die Maske und auch die Fingernägel, was ziemlich brutal ist. Und dann kettet er sie ans Bett und zieht ihr noch eine Maske ab. Sie kann sich dann aber befreien. Und er ist dann im Bett gefangen und dann maskiert er sie noch zwei weitere Male und nochmal und nochmal. und dann wissen wir nicht mehr, wer eigentlich die Frau im Lederanzug, wie die eigentlich aussieht. Und dann sehen wir in der Zukunft diese ältere blonde Frau von dem Balkon, wie sie von John so einen Comicroman anschaut. Und in dem, genau. und deswegen geht sie in sein Hotel und lässt ihm eine Nachricht zukommen. Wir wissen immer noch nicht, wer sie ist. Sie ist Mystery. Sie ist noch mysteriöser als die Frau im Lederanzug. Weil er ist gerade nicht zu Hause, weil er wird von der Polizei befragt wegen seiner Zimmernachbarin. Und auch sein Zimmer wird durchsucht. Aber sie schätzen ihn als ungefährlich ein. Und dann sind wir wieder in der Vergangenheit und da sehen wir John in so einem Büro, wie er so Menschen im Nebenraum abhört. Die reden darüber, dass er ersetzt wird im Film, weil das sind, jetzt lernen wir sozusagen, dass alles, was wir bisher gesehen haben, nur Filme sind, Spionagefilme. Ah. Und er ist so eine Art James Bond und sie wollen ihn aber ersetzen.
Das, was ich gerade gesehen habe, war ein Film?
Ja. weil diese Frau im Lederanzug, das funktioniert ganz gut in den Filmen, dass alle wissen wollen, wer sie ist. Aber John ist halt ein Problem und deswegen wollen sie ihn durch einen anderen John ersetzen. Also es soll der gleiche Charakter sein, aber ein anderer Darsteller soll die Rolle spielen. Und deswegen soll er von der Frau im Lederanzug getötet werden. Und dann sehen wir John bei Filmaufnahmen von dieser Szene, wo er die Frau befragt hat, dass sie ihm sagen sollen, wer sie ist.
Oh nein, also, ich wieder.
Da, wo es um das Pronomen geht. Das war nur eine Szene. Und deswegen genau, ruft jemand Cut und sie schminken neu, weil wieder war zu viel Blut und so. Und dann fragt er sie, ob sie diese Schauspielerin schon gesehen hat, die diese Frau im Lederanzug spielt. Und sie sagt nein. Und dann wird die Szene nochmal gedreht. Und im Hintergrund sehen wir dann die Frau im Lederanzug reinkommen und den Dreh beobachten. Und am Ende der Szene läuft sie halt erschreckt weg und er verfolgt sie. Und dann ist er in so einem Schrank, das hatten wir schon mal gesehen, das habe ich, glaube ich, vergessen zu erwähnen. weil ich da in dem Moment nicht verstanden habe, was das bedeuten soll. Also es war doch keine Autokorrektur. genau, weil er beobachtet dann die Frau im Lederanzug durch das Schlüsselloch. Und weil in ihrer Umkleide, weil wir sind ja gerade bei Dreharbeiten. und dann sehen wir halt, wie mehrere Männer so eine Höhle betreten. Das ist sozusagen ihr Unterschlupf in der Filmrealität. Und sie angreifen und sie verteidigt sich mit einem Schwert. Und dabei werden die Kulissen umgeschmissen, damit wir sehen, dass es keine Realität ist, sondern halt nur eine Kulisse und dann stehen wir aber in einem schwarzen Nichts. What?
Und so dann wie wird wir, sie werden wir den Podcast aufnehmen.
Ja, und dann wird sie von den Männern gehäutet und dann ist sie eine ganz andere Person. Und dann wird sie wieder angegriffen und kann sich verteidigen und wird wieder eine andere Person. Also es geht wieder darum, dass wir nie wissen, wer sie ist. Dann wird sie verfolgt und kann so einen anderen, noch einen Mann töten. Und ein letzter Mann ist dann übrig, der mit ihr kämpft. Und am Ende bleibt nur noch die Frau im Lederanzug übrig und tötet ihn, weil davor war sie nackt. Das habe ich vergessen zu erwähnen.
Ja, das ist natürlich sehr wichtig, dass du das erwähnst.
Ja, sie war vorher nackt und jetzt hat sie einen Lederanzug an, weil sie hat sich so oft gehäutet, dass sie nur noch einen Lederanzug an hat. Und dann kommt John dazu und was? Danach verbrennt sie ihren Lederanzug? Nee. Ach so, er kommt dann dazu und dann hat er ihre Kleidung an und dann verbrennt sie ihn in dem Lederanzug.
Ja.
Ja, wir sind dann wieder in der Gegenwart und der alte John ist mit dem Hotelier bei seinem Juwelier, weil dort hat er seine ganzen Juwelen eingelagert und der sagt dann, dass die Diamanten, die er da hat, die sind nicht echt und die sind nichts wert und deswegen muss er das Hotel verlassen, weil er seine Rechnung nicht bezahlen kann. Und an der Rezeption liest er dann den Artikel über seine Zimmernachbarin erneut und dort steht, dass sie durch das Meer vergiftet wurde, weil man soll in dem Meer nicht baden, aber wir haben ja am Anfang gesehen, dass sie es gemacht hat. Und deswegen ist sie tot. Das heißt, es gab gar kein Mysterium darum, weil er ist ja auch gar kein Spion. You know?
Ich weiß das ja.
Ja, und er bekommt dann eine Nachricht von der älteren blonden Frau. Und dann sind wir wieder in der Vergangenheit und er hat das Gesicht von einer anderen Person und zieht sich dann selbst eine Maske ab. Und dann geht er zu der Frau mit dem Lederanzug und fragt, was sie mit ihm gemacht hat. Und die Szene wird von so einem Team vorbereitet, also jetzt sind wir wieder bei Dreharbeiten, und dann wird die Szene von mehreren Menschen synchronisiert. Das ist super weird. Aber das ist die Szene, wo sie vorhin nichts gesagt hat, als wir sie gesehen haben, als es so stumm war. Und jetzt wird sie von verschiedenen Menschen in verschiedenen Sprachen synchronisiert. Weil es ist ja nur ein Film. Der war so erfolgreich, dass er in vielen Ländern lief. Gibt sie ihm einen Zettel, auf dem nichts steht und dann vergiftet sie ihn und dann sind wir in einem Comic, weil wir haben ja gesehen, dass es auch einen Comic gab von diesen ganzen Sachen, von der blonden Frau. Und in dem Comic sehen wir dann eine Verfolgungsjagd, weil es natürlich viel billiger ist, die Verfolgungsjagd in einem Comic darzustellen. Und in dem Comic wird die Frau in dem Lederanzug von ihm von der Straße gedrängt und dann explodiert das Auto und wir sehen wieder die Szene, wo er oben an der Klippe steht und unten brennt es. Genau. Und dann heißt es, die Mission Serpentic ist ein Misserfolg. Und wir sehen, wie er sich die Szene im Kino ansieht, weil es ist jetzt fertig gedreht. Und es heißt, John muss weitermachen. Aber John ist jetzt halt nicht mehr John, sondern auf den Plakaten ist es jetzt der ersetzte John. Der andere John. Weil John ist jetzt nicht mehr dieser Spion.
John.
Und deswegen sehen wir in dem Kino halt so, wie er da rausgeht und den neuen John sehen wir dann da.
Das ist so weird.
ich bin gleich fertig. In der Gegenwart liegt dann John in einem Bett, weil er hatte einen medizinischen Notfall. Und er ist da an verschiedene Sachen angeschlossen und die ältere blonde Frau sitzt an seinem Bett, aber sie bekommt einen Anruf und deswegen verlässt sie den Raum, weil er ist wohl ohnmächtig geworden, bla bla bla. Er fragt dann, wer die Frau ist, als sie gerade den Raum verlässt und ein Pfleger sagt, dass sie die Rechnung bezahlt hat und er im Hotel bleiben kann. Und deswegen packt er einen Umschlag aus, den sie dagelassen hat und darin ist ein Comic, in dem die Frau im Lederanzug wohl wieder, also da sehen wir, dass sie bei diesem Unfall gar nicht gestorben ist auf dem Cover, sondern sie hat damals diesen Unfall überlebt, also konnte Serpentic weitergehen. Er verlässt dann überstürzt sein Bett und fährt zu der älteren blonden Frau nach Hause und sie sagt, dass das Haus hier ihrem Mann gehört hat und dass damals dort die Dreharbeiten stattgefunden haben und es wurde halt vermietet dafür und er sagt, er hat sich sehr verändert und sie sagt, sie findet das nicht und dann schauen sie sich verschiedene alte Schwarz-Weiß-Fotos an und einige der Comics, die sie im Regal stehen hat, weil sie hat die alle gesammelt. Und in den Comics kommen alle vor, die wir bisher in dem Film gesehen haben. Und dann dreht er leider ein bisschen durch und reißt ihr einen Fingernagel ab, so wie er es bei der Frau im Lederanzug gemacht hat. Und deswegen rennt die blonde Frau weg, geht in ihr Auto und fährt davon. Und er verfolgt sie wiederum in seinem Auto. Und dann gibt es so einen Schnitt zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Comic. Diese Verfolgungsjagd. Und er bedrängt sie dann mit seinem Auto. Und dann kommt sie von der Straße ab und ihr Auto explodiert. Und das, dann erinnert er sich an dieses Comic-Cover, in dem die Frau im Lederanzug trotzdem überlebt hat. Und deswegen läuft die Frau im Hintergrund, also die Frau im Lederanzug, vorbei, steigt in sein Auto und er steigt auch ein und dann fahren sie davon. Und dann fährt sie absichtlich von der Straße runter und das Auto landet im Wasser.
Genau. Oh nein.
Und dann sitzt er wieder an seinem Tisch am Strand. Und er scheint aber tot zu sein und alle Lichter gehen aus und dann ist es vorbei.
Das war crazy, oder?
Danke.
Was ist dabei eigentlich passiert?
Ich glaube, wir hatten schon mal so eine Zusammenfassung, die echt weird war.
Wir sprechen manchmal über sehr, sehr weirde Filme, wo ich dann auch jedes Mal sage, boah, bin ich froh, dass du das machen musstest und nicht ich.
Ja, ja, aber es gab mal einen, wo ich auch so in der Mitte der Zusammenfassung gedacht habe, ich glaube, ich gebe jetzt auf. Wo ich so gedacht habe, während ich es vorgelesen habe, so im Podcast, habe ich so gedacht, bringt das überhaupt jemandem jetzt noch was, dass ich das gerade gemacht habe? Hat irgendjemand bis zum Ende mitgehört? Hat irgendjemand verstanden, was ich gesagt habe? Oder geht es nur, wenn man den Film gesehen hat? Es geht wahrscheinlich nur, wenn man den Film gesehen hat, oder? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott.
Ich bin gespannt, wenn ihr zu der Gruppe gehört, die diesen Podcast hören, ohne den Film zu sehen. Habt ihr verstanden, was jetzt passiert ist? Könnt ihr mir den Plot-Twist bitte erklären? Erklärt mir, was hier passiert ist.
Hilfe.
Erlöst Daniel und sagt ihm, dass er das gut gemacht hat.
Oh Gott. Ja, ich glaube, ich hätte noch mal drüber lesen sollen und es vielleicht noch kürzer machen können. Aber dann hätte man es wahrscheinlich noch weniger verstanden. Ich habe wirklich schon, ich habe schon versucht, Sachen rauszulassen. Egal. Ich hoffe, es hat irgendjemandem geholfen. Vielleicht habt ihr auch einfach Lust, den Film jetzt zu sehen. Dann geht doch ins Kino. Geht doch ins Kino! Und schaut ihn euch an. Wie gesagt, ich habe ihn zweimal gesehen. Ich hatte zweimal viel Spaß, tatsächlich. Deswegen, da war sehr viel Zeit dazwischen. Aber ich hatte sehr viel Spaß. Ich hätte ihn ja auch nicht gezeigt. Ich kannte ihn ja schon. Ich hätte ihn ja auch nicht gezeigt, wenn ich nicht gedacht hätte, das ist ein tolles Kinoerlebnis, weil er halt so fantastische Bilder hat, die am Ende theoretisch auch so ein bisschen Sinn ergeben. Es ist halt so Realität und es wurde ein Film gedreht, aber er dachte, er ist ein Spion, weil er nicht mehr so ganz dicht ist und deswegen verliert er langsam den Bezug zur Realität. Und ich fand das eigentlich ganz lustig, dass es dann am Ende so gedreht wird weil, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, irgendwann, als die Kollegin stirbt, die mit dem Paillettenkleid, da hört er ja auch schon die Leute im Nebenraum, die hört er auch schon mal ab und dann sagen die sowas wie, ja, nein, wir mussten die gehen lassen, das hat keinen Sinn mehr gemacht, dass sie da mitgemacht hat. Und da klang es halt so, als hätte seine Agentur ihn verraten, ihn als Spion, aber sie wurde halt nur als Schauspielerin ersetzt, weil sie wurde halt nicht mehr gebraucht, deswegen wurde ihre Rolle rausgeschrieben. Und deswegen ist sie gar nicht tot. Sie ist nur nicht mehr in den Filmen gewesen. Und das ist am Anfang noch nicht so ganz klar und deswegen ist es eigentlich ganz funny, dass sie dann diese Ebene reinbringen. Vor allen Dingen mit dem Hypnotiseur, der dich glauben lässt, dass du in dem Film bist. Deswegen, eigentlich ist es, es ist ein ziemlich cooler Film, aber es ist wirklich schwer zu verstehen.
Der ist wirklich schwer, das kann man so sagen. Der nimmt euch auf eine Achterbahnfahrt mit und dann wisst ihr erst am Ende, dass ihr Achterbahn gefahren seid.
Aber jetzt seid ihr vorbereitet. Okay, weird. Dafür sind wir heute, seid ihr jetzt fertig. Ihr dürft nach Hause gehen.
Aber auch nur.
Aber war das ein Podcast jetzt oder ist das jetzt gerade die Realität?
Wir sitzen tatsächlich gerade unter eurem Tisch und reden. Und wenn ihr aber guckt, dann merkt ihr, dass wir alle gerade eine Doku fürs ZDF drehen.
Oh, boah, eine Doku fürs ZDF.
Ja.
Naja.
Aber das ZDF ist in diesem Universum gar nicht das zweite deutsche Fernsehen, sondern heißt Zwei doofe Freunde. Und ihr seid in einem Paralleluniversum gelandet. Verrückt.
Und wir sind die zwei doofen Freunde, oder was?
Richtig.
Ah, okay. Ist eigentlich auch ein guter Name für einen Podcast.
Der ZDF-Podcast.
Der ZDF-Podcast. Zwei doofe Freunde. Bevor ihr uns verklagt, Leute. Das heißt zwei doofe Freunde. Und die reden dann über sehr komplexe Themen und lassen sich das ganz easy erklären. So wie diese für Dummy-Bücher.
Ja, weißt explain du? Like I'm five.
Richtig, genau. So. Und deswegen heißen sie zwei doofe Freunde.
Toller Podcast, Leute. Aber ja. Ich wollte eigentlich darauf hinaus,
Trademark,
dass ihr nur für heute raus seid, weil ihr übermorgen schon die Home Invasion Nummer 6 hören könnt, in der wir wieder über eine Serie sprechen werden. Wir sprechen über einen Film eines hochgeliebten Universums. Wir sprechen über einen Film mit einem ganz merkwürdigen Plot und über alles andere, was wir noch zur Zeit zu Hause so geguckt haben. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören, wenn ihr heute noch nicht genug von uns habt.
Genau. Und ansonsten könnt ihr nächste Woche auch wieder einschalten. Da kommt am Montag unser Creepy Lodge Podcast, unser Twin Peaks Rewatch Podcast, den wir auch machen, den ihr aber nicht unter diesem Kanal findet. Da müsst ihr tatsächlich über Creepy Lodge gucken. Alle Infos darüber findet ihr aber trotzdem auf unserem Instagram-Kanal, der ist Creepy Crip Podcast. Und nächste Woche am Mittwoch sind wir wieder mit den Classics zurück und da haben wir dann auch wieder Verstärkung von der besten Creepy Crip Moderatorin, die es gibt.
Ja, Michelle. Und Daniel und ich, wir sind dabei. Wir sind auch da.
Wir sind auch da. Wegen uns schaltet ihr sicherlich nicht ein. Genau. Da kommt dann, da sprechen wir dann über einen Klassiker der Horrorfilmgeschichte. Einen alten Film. Einen Film, den vielleicht manche als Klassiker bezeichnen würden. Who knows?
Und ich nicht.
In zwei Wochen, weil du ihn damals nicht, egal, da reden wir in einer Woche drüber. Und in zwei Wochen sind wir dann wieder zurück und sprechen über ganz neue Filme. Ob die gut sind? Who knows? Ihr werdet es rausfinden, indem ihr wieder einschalten könntet. Da würden wir uns sehr freuen. Und bis dahin, wie gesagt, könnt ihr uns Nachrichten schreiben, E-Mail kontakt@creepycrypt.de, ihr kommt in unsere Telegram-Gruppe oder ihr hinterlasst eine gute Bewertung auf dem Podcast-Portal eures Vertrauens. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn nicht, dann kommen wir vorbei und machen den Podcast unter eurem Schreibtisch, so wie wir es gerade gesagt haben, weil dann ist die zweite Ebene wieder da.
Richtig.
Richtig. Nein. Deswegen schaltet hoffentlich wieder ein. Und bis dahin gilt wie immer:
Ruht in Frieden in der Reflexion eines toten Diamantes. Diamantens. Diamantens. Oh. Tschüssi.
Diamantes. Diamantes. Creep on.